Maria machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.
Damit, liebe Gemeinde, haben wir den Predigttext jetzt 6-mal gehört. Allerdings nicht auf Deutsch. Auf Deutsch nur einmal. Es geht, wie wir schon gesagt hatten, um Freude. Darum, dass man sich gerne freut. Und ich glaube, wenn Sie und ich ganz ehrlich sind, dann freuen wir uns alle gerne. Ich glaube, wir Menschen sind einfach Wesen, die sich gerne freuen. Und wir suchen schon eigentlich dauernd nach Gelegenheiten dazu. Nach Orten, Gerüchen, Getränken, Gebäck, allem, was einem halt Freude bringt. Und in dieser Zeit, in der Weihnachtszeit, da hat man schon das Gefühl, man muss sich fast freuen. Das ist ja die Freudenzeit des Jahres. Und da gelten ja auch zu Weihnachten ganz andere Gesetze, oder? Also es fängt ja damit an, dass fast alle Leute 2,5 Tage frei haben. Also gesetzlich verordnet frei haben. Man muss sich quasi frei halten. Und dann ist doch diese ganze Arbeitslogik, Performance und Leistung und der große Markt, der alles immer antreibt, wie für so einen kleinen Moment ausgesetzt. Als ob jemand da die Pausetaste gedrückt hat. Wir treffen uns, zu Hause vielleicht. Da werden so verrückte Dinge getan, wie miteinander spielen, ja? Also was man vielleicht sonst nie tut, fängt man dann einfach an, wenn man Zeit hat. Und weil auch keine Geschäfte offen haben. Das ist irgendwie anders. Zu Weihnachten tun wir ja alles, dass man sich freuen kann. Da probieren wir sogar das ganze Drama und den Ärger des normalen Lebens mal kurz wegzuwischen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es gibt ja auch so Menschen, die mag man nicht so sehr. Ja, vielleicht. Und dann grüßt man selbst die ganz freundlich. Und wenn man Glück hat, grüßen die einen sogar zurück. Und man ist dabei, dass man denkt, Mensch, irgendwie ist es jetzt mal anders und das tut so richtig gut. In dieser heiligen Nacht, da soll es selbst so gewesen sein, oder war es so, dass im Ersten Weltkrieg Soldaten, deutsche Soldaten und britische Soldaten gemeinsam Weihnachtslieder gesungen haben, gemeinsam Geschenke ausgetauscht haben, ja angeblich am ersten Weihnachtstag sogar gemeinsam Fußball gespielt haben. Weil allen klar war, die Logik des Krieges und des Hasses, die kann in dieser Zeit nicht sein, die darf nicht sein. Und jetzt heute, wo bei uns in Deutschland kein Krieg ist, da greifen wir ja sogar zum Äußersten. Wir beschenken uns. Weil das ist ja eigentlich total kompliziert. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie im normalen Leben, wenn jetzt nicht Weihnachten ist, jemanden beschenken, dann fängt im Kopf ja immer so eine kleine Zählmaschine an zu rattern und man denkt, oha, der hat mir jetzt das geschenkt, das ist ja furchtbar nett, aber das hat ja bestimmt so und so viel gekostet und wenn der dann, dann muss ich dem das ja zurückschenken. Also schenken ist, man sagt, in der sozialen Interaktion eines der kompliziertesten Dinge, die es überhaupt gibt. Und das machen wir zu Weihnachten. Und damit uns das nicht komplett stresst und wir bei diesem Beschenken eigentlich gar keine Ruhe mehr finden, haben wir uns einen genialen Trick ausgedacht. Wir erzählen nämlich den kleinen Kindern und glauben es so ein klein bisschen selbst, dass die Geschenke ja gar nicht von uns kommen, sondern vom Weihnachtsmann oder vom Christkind. Und die erwarten nichts zurück. Das ist unser Trick, wie wir das Schenken von dieser Macht des Gegenseitigkeits zumindest ein bisschen befreien können. Zu Weihnachten gelten andere Gesetze. Und wir tun alles, damit wir uns freuen. Aber wenn Ihr Leben nur so ein bisschen ist wie meins, dann wissen Sie, dann wissen wir alle gemeinsam, dass das eine sehr fragile Freude ist. Ich meine, morgen ist ja der 24. Heiligabend, die Geschäfte haben noch auf. Was ist jetzt, wenn Sie mit dem falschen Fuß aufstehen? Oder wenn Sie dann diese eine Sache beim Lidl noch kaufen wollen und die ist ausverkauft? Oder wenn in dieser schönen Choreografie des Heiligabends irgendwas schiefläuft, das Auto nicht anspringt, die Kinder, was auch immer. Es gibt ja tausend Sachen, die schieflaufen können. Was ist dann? Und dann hat man vielleicht den Kirchgang hinter sich gebracht und dann ist man zu Hause und vielleicht sind Kinder da und man möchte die beschenken und dann strahlen die Kinderaugen nicht, sondern gucken so ein bisschen mürrisch, weil sie sagen, ach Mensch, das habe ich doch schon. Oder noch viel schlimmer, die freuen sich, aber anders als wir das wollen. Die gehen nämlich gleich weg zur Playstation und zocken. Also spielen das Spiel, was sie geschenkt bekommen haben. Und wir Erwachsene wollen doch gerne, dass die so ein bisschen bei uns sitzen und dankbar sind und dass wir gemeinsam das genießen und die sind gleich weg. Mal ehrlich, da zieht sich doch schon so die, geht das so ein bisschen so, dass man so ein bisschen dann auch denkt, nee, jetzt aber nicht. Und wenn das alles klar geht, dann ist ja auch der erste und zweite Weihnachtsfeiertag auch recht fragil. Wenn man dann bei Großmutter oder wem auch immer zu Besuch ist und auf dem Tisch ist nicht nur Sahnetorte und Kuchen, sondern auch noch das falsche Thema, so aus der Familie, ne? Das kann auch ganz leicht nach hinten losgehen. Ich wünsche uns allen das nicht. Ich wünsche uns eine unglaublich gute Weihnachtszeit. Aber Freude ist fragil. Und spätestens am 2. Januar ist sie dann auch meistens wieder weg. Sie ist fragil und vergänglich. Maria machte sich auf und reiste so schnell wie möglich ins Bergland von Juda. Sie trat in das Haus ein und grüßte Elisabeth. Als Elisabeth diesen Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihren Bauch. Sie wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Du bist wirklich gesegnet und glücklich zu preisen, mehr als alle anderen Frauen. Darauf Maria: Mit allem, was ich bin, will ich Gott erheben, ja mein Innerstes jubelt über Gott. Aus diesen Zeilen atmet Freude. Eilig laufen, begrüßen, hüpfen, hören, umarmen, strahlende Gesichter. Glücklich bist du. Und das hört sich so ein bisschen, nein, das hört sich eigentlich ganz anders an, als diese fragile, vergängliche Weihnachtsfreude, in der wir so kulturell drin sind. Und als ich diese Zeilen gelesen habe, hätte ich am liebsten Maria angerufen oder sie gefragt. Und sie gefragt, warum bist du so glücklich? Was ist das, was da in dir passiert? Bitte erklär mir das. Und vielleicht hätte sie so gesagt, weißt du, ich war mitten im Raum bei meiner Hausarbeit und plötzlich war da ein Engel. Erhaben. Und zärtlich zugleich. Und er hat meinen Namen gesagt. Er hat gesagt, Maria. Und dann hat dieses 17-jährige Mädchen, so alt wird sie vermutlich gewesen sein, auf einmal begriffen, dass sich etwas ganz Großes ereignet. Sie lebte ganz am Rande eines früher sehr glorreichen Landes, im Norden, in der Peripherie, wenn man so will. Und sie lebte eigentlich zu einer sehr unguten Zeit. Wer lebt schon gerne in einem besetzten Land? Die äußeren Bedingungen waren nicht so, dass man sagen würde, Mensch Maria, jetzt hast du aber Glück, du kannst dich richtig viel freuen. Und dann sagt dieser Engel zu ihr, dich Maria hat Gott ausersehen. Gott sieht dich an. Du bist kein unwertes Leben, er beschenkt dich. Du wirst die Mutter Gottes sein, die Mutter eines Kindes, das du Jesus nennen sollst. Und darauf sagt sie, mein Innerstes jubelt vor Gott. So eine stabile Freude. Ich meine, das war dann auch schon wieder ein paar Wochen her, als der Engel da war, wenn sie uns diese Zeilen überliefert. Und ich glaube, so habe ich mir das, so verstehe ich das, dass dieser Blick Gottes auf Maria in ihr wie so ein Grundton einer ganz stabilen Freude angeschlagen hat. Als ob die Orgel in der Kirche so diesen einen Grundton, der sich die ganze Zeit durchzieht, spielt. Nur, dass der sich bei ihr nicht nur durch den Gottesdienst zieht, sondern durch das ganze Leben. Kennen Sie das? Dass Gott Sie ansieht, dass Sie sich angesehen fühlen von Gott? Wann hat Gott Sie angesehen? Ich habe in dieser Woche mit mehreren Leuten gesprochen, die aus ihrem Leben berichtet haben. Und es waren ganz verschiedene Dinge. Klare Weisung für einen bestimmten Weg. Jemanden getroffen, den man dringend sehen musste und gar nicht mit ihm gerechnet hat. Große Bewahrung vor einem Unfall erlebt. Und es waren alles Gespräche, wo ich gemerkt habe, diese Menschen haben sich in dem Moment von Gott angesehen gefühlt. Vielleicht sagen sie ja, ja gut, aber mich sieht er nicht an. Ich habe noch nie gemerkt, dass Gott mich anschaut. Und wissen Sie, ich glaube, das Geheimnis von Weihnachten ist, dass Gott uns alle anschaut. Immer wieder mal. Und dass wir dafür sensibel werden können und dass wir das vielleicht auch zulassen, dass uns Gottes Blick trifft. Manchmal sind es ganz unwahrscheinliche Momente. So wie bei Maria. Und wenn mich Gott ansieht und sein Blick in mich fällt, dann beginnt dieser Grundton der stabilen Freude in mir zu klingen. Maria wird Trägerin eines göttlichen Geheimnisses, die Mutter Gottes. Und dann ist da der andere Text, den wir hörten. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und nochmals sage ich es euch, freut euch. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts. Schreibt Paulus im Gefängnis. Und er schreibt es an eine Gemeinde, nämlich die Gemeinde in Philippi, die ihn ganz gut kannte, weil Paulus nämlich dort in Philippi was sehr Eindrückliches erlebt hat. Aus bestimmten Gründen war er verhaftet worden, das war relativ normal, Paulus ist immer mal wieder verhaftet worden, das war sozusagen schon fast regelmäßig. Aber dann hatten sie ihn eingekerkert und seine Füße und Hände in so einen Block gelegt, wie in diesen alten Cartoons, ja, so wenn man sich so ein richtiges altes Gefängnis vorstellt. Und dann beginnt er mit seinem Freund gemeinsam um Mitternacht zu singen. Und zwar Freudenlieder. Und diese Freude und das, was Gott da getan hat, ist so mächtig gewesen, dass ein Erdbeben entstand, dass die Mauern des Gefängnisses gezittert haben und alle Gefangenen freikamen. Und am nächsten Morgen hat er mit den Senatoren der Stadt gefrühstückt. So, grob gesagt. Da merken wir, dass diese Freude, die in einem drin sein kann, unabhängig von dem, was die Situation ist. Also ich war noch nie im Gefängnis, möchte ich da auch hinkommen. Aber dass die so ein Grundton sein kann, der auch in echt schlimmen Situationen durchträgt. Und jetzt das Spannende, da hört das Magnificat ja nicht auf. Magnificat, dieses meine Seele lobe den Herrn, das geht ja dann weiter. Und es ist, als ob dieser Blick von Gott Maria die Augen geöffnet. Von Generation zu Generation wendet er sich freundlich und liebevoll denen zu, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Große Machttaten hat er vollbracht. Er hat die, die in ihrem Herzen aufgeblasen sind, in alle Himmelsrichtungen zerstreut, die Machthaber vom Thron gestoßen und die Elenden aufgerichtet. Die Hungernden hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen leer fortgeschickt. glaube, wir Menschen, egal ob Christen oder Atheisten, egal ob konservativ oder progressiv, egal ob wir Klassik oder Techno mögen, wir haben alle dieses Gefühl dafür, wenn Dinge schief laufen. Vielleicht haben wir rational andere Erklärungen, aber wenn Sie an einem Menschen vorbeigehen, der Sie um Geld anbettelt, dann merken wir, dass irgendwas nicht richtig ist. Ich will gar nicht sagen, was, aber irgendwas in diesem System, in dem dieser Mensch lebt, ist nicht gut. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und die fragen mich, Papa, warum muss denn der betteln? Dann merke ich, wie ich innerlich so ganz, lass uns schnell weitergehen oder gib dir mal was. Also irgendwie habe ich da für mich Unruhe. Und ich glaube, diese Unruhe, dass die Dinge nicht richtig sind in unserer Welt, die kennt jeder von uns. Dass die aufgeblasenen Wichtigtuer nicht in den Chefsessel gehören. Und dass die Machthaber, die ihr Volk gegen deren Willen beherrschen, eigentlich nicht Machthaber sein sollen. Denke an Menschen in Ägypten, in Brasilien, in den Philippinen, in Ungarn, vielleicht sogar in Österreich und anderswo, wo Menschen demokratisch gewählt an der Macht sind, die dem Volk nicht gut tun. Die Ängste schüren und die Leute gegeneinander zumindest nichts dagegen tun, dass Leute sich gegeneinander aufheben. Und ohne zu tief in die Politik und Gesellschaft zu gucken, das ist hier gar nicht im Fokus. Der Fokus ist, dass wir ein Verlangen danach haben, dass Dinge richtig gestellt werden. Er zerstreut die hoffärtig sind, also die aufgeblasen sind in ihrem Herzen, stößt die Gewaltigen vom Thron, erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Das ist die Hoffnung von Maria auf einmal, dass Gott die Dinge richtig stellt. Wohlgemerkt, da war noch nichts passiert in ihrer Umgebung. Aber sie wusste, Gott stellt die Dinge richtig. Gott handelt und wirkt. Inmitten ihrer stummen Sehnsucht nach Gerechtigkeit weiß Maria, Gott überlässt uns Menschen nicht in Ewigkeit den Dingen, die wir selbst falsch und dumm entscheiden. Es gibt Konsequenzen von dem, was wir als Gesellschaft tun. Die Menschen vor vielen Jahren, die Nazis gewählt haben, mussten damit leben, dass daraus ein entstand. Und nicht nur die, sondern auch alle, die sie nicht gewählt haben. Das Wesen der Sünde. Aber dann gibt es und gab es Zeiten, in denen ein Hitler, ein Pol Pot, ein Stalin, ein Mao Zedong, die nicht ewig gelebt haben, sondern wo Gott gesagt hat, so und jetzt ist gut. Gott ist immer noch der Herr der Geschichte, der die Dinge in seiner Hand hält. Auch wenn er uns über Phasen den Konsequenzen von unseren eigenen Entscheidungen überlässt. Und genau diese Hoffnung hatte Maria an ihrem eigenen Leib erfahren. Deswegen sagt sie voll Glaubensgewissheit: Sein Kind, sagt Maria über Gott, sein Kind, das Volk Israel, hat er in seine Arme geschlossen. So hat er es in seiner Barmherzigkeit immer wieder getan. Das hat er uns und unseren Vorfahren versprochen. Und diese Zusage gilt in die fernsten Zukunftszeiten. Amen.